Du bist real life. Ja, dieses Lied der Gruppe O Bros, das ich heute mitgebracht habe, das erzählt ja in wunderschönen Worten und Bildern vom Leben und Leiden dieses deutschen YouTube-Creators Philipp Mickenbecker. Ich habe dir mal ein Bild von ihm mitgebracht und auf dem Foto kannst du natürlich sofort erkennen, da stehen Daten drauf, dass er vor rund 2 Monaten gestorben ist. Dieser Song, den wir gerade gehört haben, der beinhaltet viele Zitate und Gedanken von ihm und zeigt für mich in besonderem Maße seine Haltung, wie Philipp mit seiner Krankheit umgegangen ist. Und es wird vor allen Dingen gut erkennbar, glaube ich, welche Rolle dabei sein Glauben an Gott und Jesus Christus gespielt hat. Philipp hat auch ein Buch geschrieben, in dem er ganz ausführlich über sein Leben und seinen Glauben erzählt. Und da kommt dann so drin vor, dass er aus einer Familie stammt. Das waren so ganz ultra streng gläubige Christen. Und er sagt dann da sowas wie, naja, also mit diesem ganzen frommen Zeug von meinen Eltern, von meiner Familie, wollte ich eigentlich so gar nichts zu tun haben. Wo ich gerade noch gehört habe, der ist sogar auf der Marienhöhe in die Schule gegangen. Das war nichts für ihn. Und er wurde dann später bekannt mit seinem Zwillingsbruder, den haben wir vorhin auch gesehen, als The Real Life Guys und mit der Badewanne. Ich meine, hier sind bestimmt einige Leute, die das kennen und auch schon vorher gesehen haben. Und dann kam der erste Schicksalsschlag in seinem Leben. Er bekam das erste Mal Krebs und er sagt dann sowas wie, naja, und dann habe ich Gott zu einer unmöglich krassen Challenge herausgefordert. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach mich gesund. Und tatsächlich, Philipp wurde gesund. Dann kam die nächste Herausforderung in seinem Leben. Und die ließ nicht lange auf sich warten. Seine jüngere Schwester Ellie ist ungefähr 2018 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und dann geht's weiter. Einige Jahre später kommt der Krebs zurück. Und dann ist er dieses Jahr gestorben. Ich meine, wenn man sich das so anschaut, das ist auch ein kurzer Ausschnitt nur, wenn man aber das sich anschaut aus seinen Videos, Interviews, dem Lied der O Bros, wenn man das zusammenfasst über Philipp Mickenbecker, dann kann man sicherlich sagen, der hat in seinem Leben einige Kämpfe erlebt. Und dennoch wollte er bis zum Schluss nie ausschließen, dass Gott ihm doch noch Heilung schenken würde. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, die Ärzte haben ihm mehrfach Prognosen gegeben, die gar nicht an das heranreichten, was am Ende dabei rauskam, wie lange er noch gelebt hat. Die haben ihn schon viel früher aufgegeben. Und andererseits rechnet er auch schon mit seinem Tod. Man kann es vielleicht auch mit anderen Worten so ausdrücken, Philipp hat bis zum Schluss fest, mit all seiner Kraft, an Jesus Christus festgehalten. Hat sich festgeklammert. Ich weiß nicht, ob ihm dabei der Jakob aus der Bibel ein Vorbild war, in irgendeiner Form, das weiß ich nicht. Jakob hatte auch einen Zwillingsbruder, genau wie Philipp. Allerdings sahen die beiden äußerlich ganz anders aus. Sein Bruder Esau, der war ganz haarig und das war auch sein Name. Esau hieß der Haarige. Die haben sich also sehr unterschieden. Ich nehme an, das waren 2 Zwillinge. Und demgegenüber Jakob, der Name Jakob sagt sowas wie Gott wird schützen oder Gott beschütze, hat auch die Bedeutung der Fersenhalter. Das nimmt man immer dann, wenn der zweite Zwilling an der Ferse des anderen Zwillings dranhängt. Das ist dann so der Zweitgeborene. Aber der Name wird auch mit der Überlister interpretiert. Jakob, der Überlister. Und ich glaube, alle diese Bedeutungen, die wir jetzt gerade so mal kurz angesprochen haben, die treffen auf unseren Jakob, um den sich die Geschichte heute dreht, aus der Bibel definitiv zu. Ja? Jakob, das war ein Mann, der hat immer das bekommen, was er wollte. Das war echt krass. Manchmal mit harter Arbeit, manchmal mit List und Tücke. Er hatte sich zum Beispiel das Erstgeborenenrecht von seinem Bruder erschlichen, indem er ihm eine heiße Suppe verkauft hat. Der Esau kam von der Jagd nach Hause, war völlig erschöpft, wahrscheinlich hungrig. Und dann hat er ihm eine heiße Suppe mit Brot angeboten und dann hat er ihm das Erstgeborenenrecht verkauft. Später betrug Jakob seinen Bruder Isaak, seinen Vater Isaak. Und zwar hat er sich als Esau verkleidet, hat auch so ein Fell angezogen, dass er so haarig ist wie sein Bruder Esau. und ist dann zu dem zum Isaak hingegangen, damit der ihm den väterlichen Segen erteilt. Das war damals richtig bedeutsam und wichtig und er war nun der Zweitgeborene, aber er bekam jetzt den Segen des Erstgeborenen und hat den Isaak, aber natürlich auch den Esau, wieder übers Ohr gehauen. Und der Esau war so dermaßen entsetzt und dermaßen sauer auf ihn, dass er wirklich, dass er wutend war und ihn umbringen wollte. Der wollte seinen Bruder Jakob töten. Und so blieb dem Jakob nichts anderes übrig, als zu flüchten. Und er flüchtete zu seinem Onkel Laban und dort gab es dann zwei Töchter. Die eine hieß Rahel, die andere Lea. Und dann hat der Jakob sich natürlich in die eine von den beiden, in die Rahel verknallt und hat dann gesagt, pass auf, also Laban, wenn du willst, ich arbeite hier mal 7 Jahre für dich, ich nehme auch kein Geld dafür, aber dann gibst du mir die Rahel. Laban war einverstanden, hatte 7 Jahre da gearbeitet. In der Hochzeitsnacht ist er dann von dem Laban übers Ohr gehauen worden. Schickt doch der alte Mann nicht die Rahel ins Bett zum Jakob, sondern schickt ihm die Lea. Und die Lea, das musst du vielleicht dazu wissen, die war jetzt nicht ganz so hübsch wahrscheinlich. Also die Bibel sagt, die hatte Augen ohne Glanz. Ich nehme an, die hat geschielt. Und der Jakob war dann echt schwer enttäuscht am nächsten Morgen, als dann die falsche Frau da im Bett lag. Aber nichtsdestotrotz, er beißt sich da durch und sagt, okay, Laban, pass auf, wenn du mir aber die Rahel gibst, ich arbeite nochmal 7 Jahre für dich, aber dann will ich die endlich haben. Ich glaube, die Rahel, die muss es echt wert gewesen sein. Da hat der Jakob echt viel investiert und die Bibel beschreibt sie auch als junge Dame von schön von Gestalt und Angesicht. Also das muss echt ein Schnuckelchen gewesen sein. Und sie war es ihm wert. 14 Jahre harte Arbeit. Aber am Schluss bekommt er sie und dann insgesamt läuft es dann auch gut für den Jakob bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und zwar kommt der Zeitpunkt, wo Esau ein Treffen fordert. Naja, ein Treffen zwischen den beiden, da hätte ich auch Angst bekommen. Nach dem, was davor alles passiert war, was konnte er von dem Esau erwarten? Er hatte ihn zweimal schwer übers Ohr gehauen. Und der war wahrscheinlich immer noch sauer und wollte sich wahrscheinlich rächen. Jakob bekam so große Angst, dass er sogar beschloss, sein Volk, also alles, was er hatte, so Personen, Sachen, Tiere, so alles in zwei Lager aufzuteilen. So nach dem Motto, also wenn das eine Lager vom Esau überrannt wird und zerstört wird und vernichtet wird, habe ich immer noch das andere. Und in der Nacht vor diesem Treffen, wo der Esau sagt, so morgen will ich dich sehen, mein Freund, da gibt es in der Bibel eine ganz bemerkenswerte Begebenheit. Und die möchte ich mir heute mit dir näher anschauen. Und zwar findest du das, diesen Text im 1. Mose 32, 23 bis 30. Ich habe dir den mitgebracht, der bleibt doch jetzt die ganze Zeit stehen, ist ein bisschen viel zu lesen, du kannst aber immer wieder zwischendurch nochmal reingucken, wenn ich dann die einzelnen Teile mit dir durchgehe. Aber ich lese es erstmal ganz vor. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Ganz ehrlich, ihr seht mich jetzt hier stehen und das wird die ganze Predigt so bleiben. Ich bin teilweise echt wirklich verwirrt. Ja, ich finde das höchst schwierig zu verstehen und ich habe da einige Fragezeichen, die nehmen wir vielleicht auch sogar teilweise mit nach Hause. Aber gut, lass uns mal anfangen. Also zunächst mal wird für mich überhaupt gar nicht klar, wo kommt denn dieser Typ plötzlich her? Und wo will der überhaupt hin? Wer ist das denn überhaupt? Das wird auch im ganzen Text eigentlich nicht richtig klar. Und dann kommt dieser Ringkampf. Warum kommt es denn dazu? Zu diesem Ringkampf, das ist so übergangslos, der Jakob blieb allein zurück, da rang einer mit ihm. Denkbar ist, dass Jakob dachte, das ist sein eigener Bruder, der ihm dort in der Nacht begegnete. Vielleicht wollte Jakob die Chance nutzen, dass sein Bruder allein und ohne Unterstützung unterwegs war. Es wird nämlich irgendwo gesagt, dass er so ein paar hundert Leute bei sich hatte. Oder er dachte an eine Art nächtlichen Hinterhalt. Und ich nehme jetzt mal an, dass es mitten in der Nacht war, weil da wird ja dann Kampf bis Morgenröte geschildert. Also dass er sich irgendwie vielleicht nur selbst verteidigt hat, weil er mit einem Angriff seines Bruders in irgendeiner Form gerechnet hatte. Und dann finde ich es wieder merkwürdig, dass so zu Beginn des Kampfes so gar nichts gesagt wird. Also es gibt keinen Wortwechsel, keine Fragen. Ich meine, ich hätte erwartet, dass Jakob den anderen Mann zumindest mal irgendwie anspricht und sagt im Motto so, halt, wer bist du denn? Bleib mal kurz stehen, ich wüsste gerne mal, wer du bist, was du hier machst, was los ist. Können wir reden? Aber nach dem Text zu urteilen, ging es sofort los, zack, sofort Kampf, bums. Nächster Satz. Jakob bleibt allein zurück, bums, Rennkampf. Und so plötzlich, wie aus dem Nichts, vollkommen unvermittelt. Doch ist das nicht genau das, was wir eigentlich täglich erleben? Unsere Kämpfe sind oftmals vollkommen überraschend da. Wie aus dem Nichts. Und völlig unangemeldet. Wie ein Überfall. Bums. Plötzlich entwickelt sich dein Leben völlig anders als geplant und gedacht. Du stehst planlos und hilflos davor und fragst irgendwie so, echt jetzt? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich komme aus dem Urlaub wieder, haben die Flut mein Haus weggerissen. Gestern noch hast du deinen Ehemann zur Arbeit verabschiedet und abends erfährst du, dass es in Leverkusen eine Explosion gab und 5 Vermisste. 10 Jahre hast du friedlich neben deinen Nachbarn gelebt, jetzt ist er im Altenheim oder noch schlimmer. Naja, und seine Kinder, die sind halt irgendwie nicht so dasselbe. Und du weißt, was ich meine. Da ist ja dann dein Kampf und du fragst, warum lässt Gott das zu und was sind die Gründe? Und dann ringst du mit deinem Schicksal. Du ringst mit Gott. Vielleicht ringst du sogar mit deinem Glauben. Du ringst aber auf jeden Fall mit Menschen. Weiter mal im Text. Ich wundere mich auch, dass Jakob gar nicht um Hilfe gerufen hat. Ich meine, seine Familie, die waren vielleicht gar nicht so weit weg. Er blieb ja alleine, er hat sie gerade rübergeführt, er blieb alleine und dann kommt der Kampf, da kommt der Typ. Ich meine, da kann man noch Hilfe schreien oder was er ja auch hätte machen können. Hätte ja mal beten können. Hätte ja mal Gott anrufen können. Hätte mal sagen können, Herr, Hilfe, ich will so ein kleines Stoßgebet, Hilfe, Herr, was ist denn jetzt los? Da kommt einer und ich habe Angst und wer weiß, wer das ist, was passiert denn jetzt? Aber kommt nix. Nicht mal ein Stoßgebet, keine Anrufung, gar nichts. Und ich kann mir an dem Punkt wirklich sehr gut vorstellen, dass der Jakob gar keine Hilfe haben wollte. Dass er das Ding ganz alleine durchziehen wollte. Immerhin hat er alle anderen Ziele in seinem Leben auch so ohne Hilfe anderer und insbesondere ohne die Hilfe Gottes durchgezogen. Ich meine, ich zweifle auch, wenn er den gebeten hätte, du Herr, mach, dass das alles gut, wenn ich mal den Isaak um sein Erstgeborenenrecht bescheiße und wenn ich dann später noch den Isaak übers Ohr haue, hilf mir mal dabei, dass das alles glatt läuft. Hätte Gott wahrscheinlich gesagt, hast du einen Knall? Aber geht uns das nicht oft genau so? Wir haben auf die eine oder andere Art gelernt, uns allein durchs Leben zu schlagen. Ja? Irgendwie müssen wir mit unseren Problemen klarkommen. Für unsere Ziele müssen wir was investieren, ist ganz klar. Wir müssen uns einbringen, Einsatz zeigen. Hart. Auch der Jakob, der zeigt mal erstmal seine Zähne. Ich bin Jakob. Hallo? Vielleicht hat er sowas gedacht wie, ich bin bis hierher gekommen, habe alles bekommen, was ich wollte. Ich werde auch diesen Kampf gewinnen, ganz gleich, wer da ist. Mensch, Gott, fürchterlich egal. Mein Bruder, ein Engel, gleichgültig. Es wird gekämpft bis zur Entscheidung. Warum nicht mit Gott kämpfen? Kann sein, dass Jakob nur gewinnen wollte, und zwar aus eigener Kraft. Mag sein, dass seine früheren Erfolge ihn irgendwie so ein bisschen arrogant und selbstgefällig gemacht haben. Ich krieg das schon alles hin. Und er kam gar nicht auf den Gedanken, dass er irgendwie falsch liegen könnte. Selbst, dass er auf jemand Größeren stößt, wie er selbst, lässt er sich nicht so leicht unterkriegen und gibt nicht auf. Manchmal im Leben mag es richtig und gut sein, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, Ausdauer, Kraft und Mut zu zeigen. Aber was, wenn wir mit dem, was wir wollen, vollkommen falsch liegen? Kann es nicht manchmal richtiger sein, innezuhalten und zu überlegen, ob dieser Weg weitergegangen werden sollte? Ob dieser Kampf weitergehen sollte? Vielleicht wäre es besser, eine Pause einzulegen. Vielleicht wäre es noch besser, aufzugeben und sich zu ergeben. Hier hat der Jakob diesen Moment wohl verpasst. Jedenfalls ging schon die Sonne auf und der Gegner, also wie gesagt, ob es nun der Herr war, in seiner Stellvertreter, wer auch immer, das wird irgendwie so nicht so richtig klar. Jedenfalls der Gegner beendet den Kampf, indem er dem Jakob auf die Hüfte klopft, schlägt und ihn dabei schwer verletzt. Ich meine, der Text spricht davon, das Hüftgelenk ist verrenkt. Also ich bin mir sicher, dass damit der Kampf entschieden war. Ich meine, stell dir mal einen Ringkampf vor, ja? Da stehen zwei, die müssen sich versuchen, gegenseitig zu Boden zu bringen. Und dazu musst du Kraft und Gewicht einsetzen. Und wenn du dich einsetzen willst, wenn du das versuchen willst, dann musst du dich abstemmen gegen den Gegner, drücken mit deinem ganzen Gewicht, deiner ganzen Kraft. Musst du dich abstemmen im Boden. Wenn die Hüfte verrenkt ist, hast du keine Möglichkeit mehr, das zu tun. Da bist du nur noch schwach, da fällst du wahrscheinlich um. Also entschieden, verloren, Kampf zu Ende. Jakob hatte verloren. Aber dann geschah etwas, was ich wirklich für ungewöhnlich halte. Nach dem Schlag gegen die Hüfte, der mit Sicherheit unglaubliche Schmerzen verursacht hat, gab Jakob immer noch nicht auf. Stattdessen hielt er sein Gegenüber fest und ließ ihn nicht gehen. Der scheint davon überrascht zu sein und möchte wohl schnell weg. Er sagt ja, komm, ich muss los. Er sagte so etwas wie, warum hältst du mich fest? Es ist schon hell, ich muss weg hier. Der Kampf ist vorbei. Solche Momente kennst du doch, oder? Du klammerst dich fest. Du kniest nicht rein. Du gibst nicht auf und du beißt dich fest. Aber du kommst keinen Millimeter weiter. Du merkst, dass du nicht gewinnen kannst und dann kommt der entscheidende Schlag. Baff! Auf deine Hüfte. Dein Gehtag trifft dich hart. Die Hüfte ist verrenkt, der Mut gesunken, dein Wille gebrochen, deine Kraft am Ende. Das ist der Moment, den Jakob hatte. Aber das Erstaunliche ist, Jakob ließ den Gegner trotzdem nicht los. Er wusste, er hatte verloren, aber er wollte nicht loslassen, bis er ihm seinen Segen erteilt hätte. Und ich meine, das macht auch Sinn, denn da kam ja noch was. Da kam ja noch der Esau und die Auseinandersetzung mit ihm. Und dann trotzdem die Frage, aus welchem Grunde denn ausgerechnet von dem, mit dem er da gerungen hat, den Segen erbitten, wusste er dann doch, mit wem er da gekämpft hat? Also ich finde dieses Hin und Her mit dem er, das hat mich total verwirrt. Ja? Nach dem Text zu urteilen doch eigentlich nicht, denn am Ende fragt er ja nach dessen Namen. Aber es bleibt komisch, ich meine, wenn es nun Gott selbst ist, der mit dem Jakob gekämpft hat oder einer seiner Stellvertreter, Engel, Pipapo, aus welchem Grunde erkundigt sich denn dieser seinerseits nach dem Namen Jakobs? Hä? Und nachdem Jakob ihm seinen Namen genannt hat, gibt diese Person dem Jakob einen neuen Namen. Also gut, ich meine, das habe ich wenigstens verstanden. Also wenn du dich immer gefragt hast, wo kommt denn dieser Name Israel her und was hat das denn mit den Juden und dem Volk Gottes zu tun, dann weißt du das jetzt. Da kommt der Name Israel her. Jakob heißt ab jetzt Israel. Und du kennst die Bedeutung des Namens. Aber mal jetzt wieder zurück zum Text. Jakob erkundigt sich dann seinerseits nach dem Namen seines Gegners. Und die Antwort darauf ist fast schon ein bisschen so patzig. Ja, so nach dem Motto, was fragst du mich jetzt, wie ich heiße? Ist das wichtig oder weißt du das nicht? Muss es dem Jakob nicht andererseits klar sein, mit wem er da kämpft? Mit wem es zu tun hatte? Warum musste er sich denn so dumm anstellen? Vielleicht wollte er lediglich Gewissheit haben. Das kennen wir sicherlich gut aus unseren Kämpfen. Den Kämpfen unseres Lebens. Letztlich wollen wir doch Gewissheit haben, oder? Was steht uns bevor? Wer oder was wird mir begegnen? Werde ich am Ende der Sieger sein? Wird die OP erfolgreich verlaufen? Was werden die Ärzte mir sagen? Welche Prognosen habe ich? Was wird aus meiner Ehe, aus meinen Kindern, pipapo? Was wird aus mir werden? Was wird geschehen, wenn ich den Kampf verliere? Hält Gott, was er verspricht? Ich weiß nicht, ob ich den gesamten Abschnitt über den Jakob hier richtig verstanden habe. Echt, Leute, wirklich. Ich habe auch nicht Theologie studiert, ich bin vielleicht entschuldigt. Ich bin auch irgendwie stellenweise ein bisschen verwirrt und es mag auch sein, dass für dich die eine oder andere Frage unbeantwortet bleibt, dass ich dich ohne Antworten gehen lassen muss heute. Möglicherweise erklären sich auch ein paar Ungereimtheiten daraus, naja, dass der Jakob irgendwie so in einer totalen Stresssituation war. Ich meine, da war ja das Schlimmste, was er befürchtete, die Rache seines Bruders, die er sich wahrscheinlich schrecklich ausgemalt hat. Er hat sein Volk geteilt, er dachte, da gibt es Mord und Totschlag. Und seine Angst führte vielleicht zu Überreaktionen und Tunnelblick, zu handeln, ohne nachzudenken. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eins an dem Text, an dieser Geschichte wichtig ist und ich glaube, dass der Jakob das verstanden hatte. Das hat er wahrscheinlich gelernt, nämlich, dass es Sinn macht, sich den Segen Gottes zu erbitten. Und am Ende hielt Jakob diesen Segen auch. Ich meine, vielleicht hat er sowas gedacht wie, okay, ich bin fertig, ich bin am Ende, mein Hüft ist verrenkt, ich bin im Eimer, am Ende meiner Kräfte, ich habe verloren. Aber du, Gott, du bist noch lange nicht fertig. Du kannst noch viel mehr. Und du kannst ihm das Beste geben, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Deinen Segen. Vielleicht erklärt es sich dann auch so, warum der Gegner des Jakob ihn als den Sieger des Kampfes betrachtete. Als er meinte, Jakob hatte mit Gott und Menschen gerungen und gewonnen. Ich finde, das ist eine großartige Ermutigung. Eine tolle Ermutigung für jeden, der mit sich und seiner Lebenssituation hadert. Die Pandemie macht dich fertig. Oder die Querdenker. Oder deine Maske. Oder die Impffrage. Oder alles zusammen. Du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr. Du hast nichts mehr zu geben, egal ob in Schule, Beruf, Gemeinde, Familie, Ehe. Du bist überfordert. Und ausgelaugt. Oder der Krebs frisst dich auf, wie bei Philipp Mickenbecker. Am liebsten möchtest du alles hinwerfen. Dann erinnere dich daran, Gott hält seinen Segen für dich bereit. Vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle bei Segen, bei dem Stichwort Segen, allerdings nicht nur auf die Frage des Segens für dieses Leben konzentrieren. Denn ganz unabhängig davon, wie viel Segen des Herrn du in diesem Leben erfährst, was dir auch immer begegnet und wie viel Segen du bekommst, den wichtigsten Segen hast du in ganz anderer Hinsicht. Du hast das Geschenk des ewigen Lebens. Weißt du, es kann doch jederzeit, überall, immer alles passieren. Viele Menschen sagen und glauben, und da ist, glaube ich, auch viel dran, dass wir in der Endzeit leben.
Aber vollkommen unabhängig davon, ob Jesus Christus nun heute Morgen oder übermorgen wiederkommt, leben du und ich, wir beide, doch jeder in seiner eigenen persönlichen Endzeit. Wir werden alle sterben. Der eine früher, wie Philipp Mickenbecker, der andere später, wie vielleicht Gerd Müller. Also sollten wir uns vielleicht den Segen, den Jesus jederzeit bereithält, jederzeit auch abholen, ihn einfordern, so wie Jakob es getan hat. Ich gehe hier nicht weg. Ich lasse dich nicht los. Ich binde mich fest an deinem Kreuz. Und ich will deinen Segen, Herr. Das ist es vielleicht. Du bist am Ende, aber Gott ist es noch lange nicht. Du hast seinen Segen, der Wichtigste, das Allerwichtigste, was du bekommen kannst, das ist nicht der Moment zum Aufgeben, sondern das ist der Augenblick zum Abgeben. Gib es deinem Herrn ab. Du gehörst zu einem Gott, du hast einen himmlischen Vater, der mit dir noch nicht fertig ist. Klammer dich an ihm fest. Auch wenn dir alles wehtut und die Schmerzen dich überrollen, krall dich fest am Kreuz Jesu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Philipp Mickenbecker das verstanden hatte. Jedenfalls hat er zu keinem Zeitpunkt in seinem Ringkampf mit dem Krebs die Hoffnung aufgegeben. Selbst auf dem Sterbebett ließ er die Hoffnung auf eine mögliche Heilung nicht fahren. Das ist überliefert. Stattdessen gab er sich in die Hände seines Herrn. Er gab die Sache ab. Und ich meine, das ist die große Gemeinsamkeit zwischen Jakob und Philipp. Beide haben bis zum Schluss gekämpft. Beide gaben nie auf. Jakob blieb standhaft bis zum Schluss. Und sein Hinken für den Rest seines Lebens erinnerte ihn daran, dass Gott gewonnen hatte. Aber sein Hinken war dann kein Zeichen seines Versagens, sondern ein Zeichen der Gnade Gottes, der bereit war, ihn zu segnen. Diese beiden Geschichten über den Ringkämpfer Jakob und den YouTuber Philipp, die rufen uns zu, es ist nicht der Augenblick zum Aufgeben, sondern zum Abgeben. Heb deinen Kopf und mach den Rücken gerade. Solange du atmest, hast du eine Aufgabe, hast du einen Sinn. Gott ist mit dir noch lange nicht fertig. Und wenn Mut und Kraft sinken, erinnere ich daran, du hast das Wertvollste überhaupt. Den Segen des Herrn, des Allerheiligsten. Etwas Besseres gibt es gar nicht. Mit diesem Segen im Gepäck traf sich Jakob mit seinem Bruder. Und die Sache ist zwischen den beiden am Ende gut ausgegangen. Sie versöhnten sich und es gab Frieden. Und im Anschluss hatte Jakob noch einige schöne Jahre. Und selbst die Geschichte und das Drama um seinen Lieblingssohn Josef ist irgendwann auch am Ende gut ausgegangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Kleine Anmerkung nochmal zu der Frage Segen Gottes. Und zwar in diesem Leben. Wenn du den Segen Gottes erbittest, soll Gott dann den Weg segnen, den du dir selbst ausgesucht hast? Oder soll Gott dir seinen Segen für seinen Weg mit dir geben? Das ist ein Unterschied. Und denk mal drüber nach. Zurück zu den Ringkämpfen und den Ringkämpfen des Lebens und den Verletzungen, die wir dabei davontragen. Vielleicht hast du was verloren im Leben. Vielleicht ist deine Hüfte verrenkt. Vielleicht ist deine Beziehung zu Bruch gegangen. Oder du musst den Tod eines lieben Menschen verkraften. Irgendetwas mag passiert sein, was dein permanentes Hinken nach sich zieht. Philipp Mickenbecker schleppte den Rest seines Lebens die Trauer um seine geliebte Schwester Elli. Und den Kampf gegen den Krebs mit sich herum. Viele Jahre. Aber wie Philipp, der beruhigt und leichtfüßig in seinen Tod gegangen ist, So kannst du mit Gottes Rückenwind beruhigt und leichtfüßig weitergehen, bis er dich ebenfalls aus diesem Leben ruft. Sei dir deiner Verletzlichkeit durchaus bewusst. Mach dir klar, dass dein Versagen nicht zwangsläufig ein Verlust ist. Denn mit Gott kannst du immer noch gewinnen. Vielmehr begreife dein Versagen als eine Einladung Gottes, von jetzt an, von nun an, dein Leben von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Dein Leben von seiner Gnade bestimmen zu lassen. In deinen Kämpfen mit Gott und den Menschen brauchst du nicht aufzugeben, wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst. Klammer dich stattdessen ganz fest am Kreuz Jesu fest. Und gib es ihm einfach ab. Mach dir bewusst, dass du nur dann den Sieg davontragen kannst, wenn du dich ganz in die Hände Jesu begibst. Philipp Mickenbecker hatte sich in seinem Kampf gegen den Tod ergeben. In einem seiner letzten Videos betonte er ausdrücklich, dass er seinen Frieden mit Gott gemacht hatte und dass jetzt alles gut war, so wie es gekommen war. Das heißt in dem Song der O'Bros, egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich habe keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Nimm auch du diesen Segen und diese unendliche Gnade für dich in Anspruch, so wie Jakob und Philipp. Nimm diese Liebe an, die dich auch im Hier und Jetzt schon segnen will und die bereit war, für deine Schuld ans Kreuz zu gehen. Für deine Schuld zu bezahlen, damit du das ewige Leben als sein Geschenk erhalten kannst. Und gib alles andere ab. Das Real Life kommt erst in der Ewigkeit. In der Ewigkeit mit Gott.